Herzlich willkommen beim Podcast für Sim-Junkies. Wir freuen uns, dass der Podcast für 2022 wieder da ist und wir haben zahlreiche Folgen mit Interviews und Themenbeiträgen in der Pipeline, um mit euch über Training, Simulation, Skilltraining, die Rolle des Trainers bzw. der Lehrkraft zu sprechen. Zunächst vielleicht eine kleine Rückschau. Wir haben ja in den letzten Folgen auch Interviewfolgen gehabt und daran möchten wir in dieser Folge anschließen, denn zu uns wird kommen Torben Schreier aus unserer Entwicklungsabteilung und wir werden über Simulationstechnik und mögliche Fallstricke sprechen. Vielleicht noch ein Punkt in eigener Sache. Ihr werdet hören, dass insbesondere meine Tonspur dieses Mal nicht die gewohnte Qualität hat. Das ja, geht ein bisschen auf mein Konto, denn meine Mikrofoneinstellung war offenbar problematisch. Wir haben uns dann aber entschlossen, dass wir euch die Folge trotzdem nicht vorenthalten wollen, zumal Torben sich extra Zeit für uns genommen hat. Und ja, ab dem nächsten Mal wieder in gewohnter Qualität und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Freude an der Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast für Sim-Junkies. Ihr habt lange nichts von uns gehört, dafür eine kleine Entschuldigung, aber wir haben ein bisschen was anzukündigen, denn der Podcast ist wieder da mit einem neuen Format. Ihr erinnert euch sicherlich, dass wir uns in den letzten 5 Folgen, insgesamt in 3 Folgen, ein wenig unterhalten haben, wie wir eigentlich trainieren. Und in 2 Folgen haben wir Interviews gemacht. Das letzte mit Alexander Stötefalke zum Thema Entscheidungsfindung und Pädagogik aus psychologischer Perspektive. Und wir würden ganz gerne an diese Interviews anknüpfen und im nächsten Jahr einige Interviews mit verschiedenen Gästen für euch aufnehmen und für euch bereitstellen, die sich natürlich wieder rund um Training und Pädagogik in Medizin und Rettungsdienst drehen. Ja, was machen wir heute? Heute wollen wir uns über Simulationstechnik unterhalten. Denn dieses Thema geht doch häufig ein wenig unter. Also wir reden sehr viel über Medizin. Wir reden sehr viel auch über Methoden, hoffentlich zumindest. Worüber wir selten sprechen, ist Technik, außer sie muss mal angeschafft werden. Aber die Schnittstelle Mensch-Maschine, die ist total relevant. Und dafür ist bei mir Torben Schreier. Und Torben, kannst du dich vielleicht vorstellen?
Ja, selbstverständlich. Natürlich stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Torben Schreier. Und ja, einfach mal ganz kurz zu mir, zu meiner Person. Ja, ursprünglich komme ich aus einem ganz, ganz anderen Bereich. Ich war ursprünglich mal Anlagenmechaniker für Sanitärheizung und Klimatechnik. Bin dann dort auf den Rettungsdienst aufmerksam geworden, habe dann damals noch ganz klassisch Rettungssanitäter und Rettungsassistent die Ausbildung absolviert, habe dann, ja, wie viele andere auch, erstmal als Trainer bei Skillcube angefangen. Da kommen wir ursprünglich her, aus dem Bereich Training. Und habe dann ja relativ zeitnah auch das Angebot bekommen, zu 100% zu Skillcube zu wechseln und dann aber auch eher so nicht im reinen Trainingsbereich, sondern auch im Bereich Betriebswirtschaftslehre und habe dann hier auch ein berufsbegleitendes Studium absolviert. Das heißt, ich habe dann Betriebswirtschaftslehre auch noch nebenbei studiert und im Laufe der Zeit habe ich viele verschiedene Stationen bei uns bei Skillcube begleitet. Das war ganz am Anfang Vertrieb, Produktion, Service und Support. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann so ergeben, dass die Produktentwicklung sich so bei mir ein bisschen mit angesiedelt hat und hier natürlich auch dann zum Schluss die Softwareentwicklung. Also sprich nicht nur die Softwareentwicklung, sondern auch die Hardware, aber primär natürlich auch die Softwareentwicklung.
Ja, aufgrund dieses langen Lebenslaufs nenne ich Torben auch manchmal den geborenen Umschüler. Ich bin ein bisschen neidisch tatsächlich auf jeden, der einen handwerklichen Hintergrund auch mit hat, weil ich da immer feststelle, dass ich doch viel zu häufig 2 linke Hände habe. Und es ist total gut, dass wir heute mit dir sprechen können, denn das Thema ist Simulationstechnik im Allgemeinen. Natürlich machen wir das ganz gerne auch beispielhaft an unseren Produkten fest. Es geht doch ein bisschen mehr um die Vogelperspektive, also um die Frage, wie gehe ich eigentlich als Trainer mit Simulationstechnik richtig um? Was sind Benchmarks, die für mich wichtig sind? Was sind Verhaltensstrategien? Vielleicht vorher aber kannst du uns kurz in die Geräte, die wir nutzen und herstellen, einführen, dass wir zumindest einen kurzen Überblick geben können.
Ja klar, also was nutzen wir beziehungsweise was stellen wir auch her? Also wir stellen Softwarelösungen her, mit denen man Echtgeräte letzten Endes simuliert. Das bedeutet, wir haben verschiedene grafische Oberflächen, die sehr nah dem Originalgerät kommen. Also sprich, wir schauen hier natürlich immer danach, ist es eine Funktion, die auch für die Simulation relevant ist oder ist es eher eine Funktion, die jetzt nicht notwendig ist. Dann würden wir die natürlich auch erstmal primär nicht entwickeln, weil jede Entwicklung kostet natürlich auch irgendwo Geld und macht ein Produkt teurer. Und letzten Endes ist es so, dass wir natürlich darauf achten, dass der Mehrwert ganz klar bei dem Kunden liegt. Das heißt, dass es Funktionen sind, die er auch nutzen kann, weil was bringt dem Kunden eine Funktion, die er nicht nutzen kann? Ja, unsere Entwicklung, die findet komplett auf Apple-Basis, nenne ich es einfach mal so, statt. Das ist jetzt mittlerweile iPadOS und iOS. Das sind so die Betriebssysteme einmal für das iPad und einmal für den iPod Touch beziehungsweise auch für das iPhone. Und natürlich haben wir auch Entwicklung für macOS, also sprich den Rechner beziehungsweise das MacBook, das klassische, so wie es jeder kennt. Und auf diesen verschiedenen Plattformen entwickeln wir und daher nutzen wir diese auch als Hardware. Was immer spannend ist, wir kriegen oft die Frage, ja, warum sind wir denn hier jetzt auf Apple-Geräte beziehungsweise warum entwickeln wir denn auch auf iOS beziehungsweise iPadOS? Und es ist eigentlich, es ist eine sehr einfache Frage, die auch relativ einfach zu beantworten ist. Und zwar der Qualitätsaspekt, der bei diesen Produkten halt hinten dran liegt, ist sehr, sehr hoch. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Systeme wir beispielsweise schon weltweit auch verkauft haben und wie viele Service-Anfragen wir haben, weil zum Beispiel ein Gerät defekt ist oder sonstiges, oder auch Rückläufer, weil verschiedene Hardware-Defekte aufgetaucht sind, die halt werkseitig sind. So müssen wir sagen, sind wir da sehr begeistert davon, dass es tatsächlich sehr, sehr wenige sind.
Und wie geht ihr dabei vor? Also nehmen wir mal an, wir wollen ein Gerät entwickeln, das irgendwas simuliert. Das kann ein Defi sein, das kann ein Beatmungsgerät sein. Was sind da eigentlich so die Schritte in einer Entwicklung?
Genau, also den ersten Schritt der Entwicklung, also da können wir mal ganz, ganz, ganz zurück an den Anfang gehen, wo wir uns die Frage gestellt haben, wenn wir ein Produkt entwickeln wollen, worauf wollen wir denn entwickeln? Da gibt es dann ganz viele Statistiken und Analysen, die man sich einfach angucken kann, um auch zu schauen, wie viele verschiedene Betriebssysteme gibt es, was für Programmiersprachen haben wir da und wie können wir das umsetzen? Und glücklicherweise, oder was heißt glücklicherweise, es war dann so, dass wir aufgrund der Analyse festgestellt haben, dass die Programmierung auf der Programmiersprache Swift, also das ist die Programmiersprache, die Apple hauptsächlich nutzt, mit die sinnvollste ist, weil wir hier ein Betriebssystem haben, wo ganz, ganz viele Kunden permanent auch updaten. Also das heißt, es gibt Statistiken, wo man sagen kann, 90% der Apple-User sind auf dem letzten Update-Stand und nur 10% eben nicht. Also das macht es für uns auch einfacher zu verstehen, was hat denn der Kunde eigentlich, beziehungsweise wo ist das Problem? Und wenn man mal Android beleuchtet beispielsweise, da gibt es ganz viele verschiedene Betriebssysteme an sich. Das liegt daran, Android ist ein Open-Source-Programm oder eine Open-Source-Betriebssoftware, die kann sich jeder nehmen, ob das jetzt Sony, Samsung, Google oder sonst wer auch ist. Und die verbiegen sich das dann so ein bisschen und passen das für sich selbst an. Und wenn wir darauf entwickeln würden, müssten wir für jedes Produkt, wo das dann rein theoretisch drauf laufen könnte, auch entsprechende Anpassungen und Entwicklungen machen. Und das ist schon sehr, sehr komplex, wenn man das berücksichtigt, wie komplex auch unsere Software im Hintergrund funktioniert. Und deswegen haben wir uns damals für iOS entschieden. So, einfach mal nur grundlegend, beziehungsweise für Swift, für die Programmiersprache. Ja, und wie gehen wir dann vor? Also, wenn wir jetzt eine neue Monitoroberfläche in Augenschein nehmen, dann ist es so, dass wir erstmal versuchen, den Hersteller direkt zu kontaktieren, um auch das Commitment entsprechend einzuholen. Ist leider nicht immer so, dass uns das gelingt, aber im größten Teil der Fälle, wie jetzt zum Beispiel mit Striker, was den Lifepack angeht, haben wir ein sehr gutes Verhältnis mit Schiller, DefiGuard. Wir haben Zoll auch zu nennen, mit denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben und natürlich auch Weinmann. Hier haben wir von allen entsprechend ein sehr großes Commitment, wo wir auch Geräte zur Verfügung gestellt bekommen, sodass wir in der Lage sind, zu schauen, wie funktioniert das auch haptisch, wann kommen Alarme, wie funktioniert dieses Gerät. Dann ist es natürlich so, dass wir hier hingehen und sagen, wir schauen uns das an und dann werden verschiedene Prozessabläufe definiert. Bedeutet, das Einfachste
ist... Das heißt aber, dass da ja die erste Mensch-Maschinen-Schnittstelle ist. Denn wenn ihr euch ein solches Gerät anguckt, dann führt ihr ja auch erstmal eine... Ne, ihr testet dann das Gerät, die Funktion, schaut, wie die Töne sind. Und dieses, ja, was da an Elektrizität in dem Gerät passiert, das geht dann ja erstmal in euer Gehirn rein und wird dann wieder in eine Planung übersetzt. Sehe ich das sozusagen
richtig? Ja, genau, das ist absolut korrekt so. Das bedeutet... Wir gucken uns an, wie es funktioniert und wie eben schon benannt, die Prozessabläufe, die daraus dann generiert werden, die beschreiben dann halt einfach auch genau das, was wir zum Schluss erreichen wollen mit dem Gerät. Und,
Habt ihr einen Prozessablauf erstellt und wie geht es dann weiter? Also dann wissen wir, was soll das Simulationsgerät alles simulieren können? Wir wissen ja alle, dass Simulationsgeräte, egal ob das jetzt ein Mannequin ist, ob das ein Gerät ist, wie wir es produzieren, iPad-basiert oder ein Simbody zum Beispiel, all das sind ja Simulationsprodukte. Und diese Simulationsprodukte, die sind ja zugeschnitten auf einen Realitätsaspekt oder auf mehrere. Aber wir haben ja keinen Cyborg oder Androiden, der uns als Simulationspatient zur Verfügung steht und 100%ig echt ist, sondern man überlegt, was kann ich damit machen? Und wie geht ihr dann vor, wenn ihr das wisst, wenn ihr diese Blaupause für euch habt? Wie macht ihr da den Prozess?
Ja, also in dem Prozess findet es dann so statt, dass wir, so wie du es eben schon gesagt hast, wir überlegen, welche Funktionen sind denn notwendig? Und da gibt es einfach so die Klassiker, ne? Das ist die manuelle Defibrillation, der AED, der Pacer, das Drucken von dem EKG, dann natürlich die Darstellung der ganzen Wellenformen, der numerischen Werte, die wir einfach auch haben. Und Einstellung von Alarmgrenzen und so kleine Besonderheiten, wo man sagt, ja, die nutzt man auch tagtäglich. Und das ist so der erste Schritt dahin, wo wir sagen, das ist die Blaupause, das ist das komplette System. Und wenn wir das dann haben, dann versuchen wir uns intensiv nochmal, solange wir auch ein Echtgerät bei uns haben, damit zu beschäftigen. Wir schließen das an uns selbst an, gucken, okay, wie sieht es aus, was kann sich verändern, versuchen da halt, ja, also es ist eine sehr intensive Analyse, die da stattfindet, nicht nur an dem Echtgerät, sondern auch, es werden die Anleitungen durchgeschaut, es werden verschiedene andere Quellen angezapft, wir bekommen auch Schulungen auf das Gerät dann von den Herstellern direkt, sodass wir halt wirklich viele oder ziemlich jeden Aspekt einfach auch mal gesehen und kennengelernt haben, sodass wir dann auch in der Umsetzung der Programmierung entsprechend ja eine maßgebliche Realistik auch darstellen können. Und das Schöne oder das Einfache ist immer, den Prozessablauf darzustellen. Und die enorme hohe Komplexität, die wir haben, ist, man muss jetzt verstehen, wie dieses Gerät auch funktioniert, weil beziehungsweise nicht nur, wie das Gerät funktioniert, sondern auch, wie der Patient dazu funktioniert, um dann zu verstehen, was im Gerät passiert. Und die allergrößte Herausforderung, und die ist heute immer noch mit einer der größten, ist, dass unsere Softwareentwickler halt von Medizin ziemlich wenig Ahnung und auch entsprechend Wissen haben. Das bedeutet, man muss denen dann in den entsprechenden Meetings versuchen, die relevanten Dinge einfach zu vermitteln, sodass sie verstehen, was sie da auch programmieren. Weil das ist immer ein ganz großer Aspekt. Der Entwickler muss natürlich verstehen, was er da tut und auch wofür er es tut und wieso er das so tut. Ansonsten kommt nicht das gewünschte Ergebnis bei raus.
Also haben wir hier wieder einen Übersetzungsprozess. Und ihr als Hörer werdet ja vielleicht schon merken, darauf reite ich heute so ein bisschen rum, auf der Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Denn das ist am Ende natürlich auch die Rolle des Trainers. Also auch der Trainer steht vor so einem Gerät. Und dieses Gerät oder sagen wir mal, die Vorstellung dieses Geräts ist halt durch 1000 Köpfe schon gelaufen. Ne? Also am Anfang guckt man sich das Gerät an, die Kollegen gucken sich das an. Torben hat gerade gesagt, es geht auch um die Frage, wie übersetze ich Medizin für einen Programmierer, der vielleicht alle technischen Aspekte versteht, aber sich noch nie mit dem Herzen oder so beschäftigt hat. Also warum muss eine EKG-Kurve, ihr kennt ja vielleicht diese Postkarte, die früher mal rumging, ne? Zacken nach oben, alles gut, Zacken nach unten, Internisten rufen, keine Zacken, Anästhesisten rufen, keine Zacken schon länger, Pathologen fragen. Und das ist natürlich aber das, so ein bisschen die Denkschablone, in der man sich befinden muss. Man muss immer wieder übersetzen, man muss immer wieder gucken, was wissen die Leute schon. Und wie macht ihr dann weiter?
Ja, dann geht es, je nachdem, wie komplex die ganze Geschichte ist, geht es in die erste Entwicklungsstufe. Das bedeutet, wir haben dann hier die Option, dass wir, die grafische Oberfläche wird dargestellt, die Werte werden angezeigt. Wir haben die ersten Dinge, die funktionieren. Das ist so dann auf unserer Seite, dann wird es erstmal von uns oder primär von mir geprüft und dann auch abgenommen. Also das heißt, es ist so der erste Check, ob diese Funktion, so wie wir sie uns vorstellen, auch entsprechend programmiert wurde. Und wenn das dann der Fall ist, dann bietet Apple da beispielsweise das sogenannte Beta-Programm an, nennt sich Testflight, wo wir dann entsprechend Kunden einladen können und die Kunden dann für uns als Beta-Tester agieren können. Bevor das natürlich passiert, haben wir nochmal eine Stufe vorher, und zwar haben wir auch interne Tester. Das heißt, wir haben mehrere Trainer, die mit Trainingsgeräten ausgestattet sind, die rein auf einer stabilen Beta-Version laufen. Das bedeutet, die ist noch nicht frei verfügbar, aber sie ist stabil, sodass man damit trainieren kann. Ja, und dann trainieren die damit auch im Training und die stellen dann zum Beispiel Funktionsfehler fest, wo sie sagen, das funktioniert noch nicht so oder sonstige Geschichten. Ja.
Okay. Ja, Riesenprozess und dann wird das Ganze iterativ verbessert. Also nach und nach geht es dann um das Einbauen des Feedbacks. Gut, jetzt sind wir natürlich noch in der Prototypenphase oder in der, stimmt ja gar nicht, der, nicht Prototyp.
Ja, genau. Also man spricht immer von Alpha- oder Beta-Phase und wir sprechen hier noch von der Alpha-Phase. Und dann geht es natürlich in die sogenannten Beta-Tests. Das ist dann, wenn wir sagen, wir sind jetzt mit der Version so weit zufrieden, dass wir sagen würden, okay, das ist Version 1. Die geben wir dann natürlich an externe Tester. Da haben wir auch verschiedene Kunden, die für uns dieses Produkt testen. Wer da Interesse hat, kann sich dann natürlich auch gerne melden und kann sagen, hey, wir wären auch gerne Beta-Tester, natürlich mit allen Vor- und Nachteilen, die damit einhergehen. Und letzten Endes ist es dann so, wenn dann der Beta-Test erfolgreich absolviert ist, also das heißt, die Funktionen so funktionieren, wie wir uns die vorstellen und die Kunden damit auch so weit zufrieden sind, dann geht es in den ersten spannenden oder in den nächsten spannenden Bereich. Und zwar ist es so, dass alle Apps, die wir programmieren und die im App Store zur Verfügung stehen, durch Apple geprüft und auch freigegeben werden müssen. Und die sind da immer sehr, sehr kleinlich, was das angeht. Also das heißt, man muss da ganz viel Commitment zeigen, man muss da auch ganz viel bestätigen. Wir müssen da auch immer sicherstellen, dass das eine App ist, die entsprechend keine Medizinprodukte oder kein Medizinproduktgesetz zu erfüllen hat. Also das sind lauter so Kleinigkeiten, auf die man aufpassen muss. Dann sind natürlich medizinische Inhalte dargestellt. Auch das ist immer was, wo Apple sehr, sehr kritisch drauf reagiert. Bestes Beispiel war damals unsere Assessment-App, also sprich, wo wir auch drüber auskultieren können. Wem es noch nicht aufgefallen ist, da haben wir einen Oberkörper, der ist oberkörperfrei. Und als wir die damals das allererste Mal eingereicht haben, wurde die App direkt abgelehnt aufgrund von Inhalt, also sexuellem Inhalt, weil die Oberkörperfreiheit und das Darstellen der Nippel im Prinzip war Apple schon Grund genug, diese App aufgrund von Sexualität abzulehnen. Und dann muss man dem halt Rede stehen. Also das heißt, die schreiben einen dann da auch an, bemängeln die ganzen Geschichten und man ist dann in so einem Lösungscenter, nennt sich das bei Apple. Und da tritt man dann mit denen in Kontakt, diskutiert das Thema aus und wenn sie dann sagen, jawohl, haben wir verstanden, hier geht es nicht um sexuelle Inhalte, sondern rein um Medizin, dann geben wir die App frei. Aber Apple hat natürlich auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nö, lehnen wir ab und dann müssen wir uns überlegen, wie wir die ganze Geschichte umgehen oder auch entsprechend lösen.
Okay, spannend. Die Geschichte kannte ich übrigens noch gar nicht, aber gut, es passt natürlich dazu. Ne? Also auch hier haben wir immer wieder diese Übersetzungsvorgänge. Man muss Leuten erklären, worum geht es da eigentlich. Und dann ist die App im App Store und dann ist das Produkt beim Kunden irgendwann auch. Natürlich geht es nicht nur um die Software, sondern auch um die Hardware. Wir haben ja sehr realistische Hardware. Wir bemühen uns darum, dass wir irgendwie ein vernünftiges Gehäuse haben, dass wir vernünftige Kabel haben, also dass es sich wirklich getreu unserem Motto "Mach es echt" anfühlt. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, eine kleine Stolperfalle kann natürlich sein, dass man ein Simulationsgerät mit einem Echtgerät verwechselt. Ich erkläre das jetzt auch noch mal kurz, was ich meine. Also wir werden natürlich immer mal die eine oder andere Funktion nicht oder noch nicht abgebildet haben, also vielleicht auch noch nicht nachgefragt wird. Und dann kann es natürlich sein, wenn ich mich als Trainer mit dem Gerät noch nicht auseinandergesetzt habe, dass ich diese Funktion suche, weil ich die immer benutze, weil ich zum Beispiel einen Marker setze oder sowas bei einem Gerät. Und das kann ich dann im Training nicht und das strengt mich natürlich unheimlich an. Vielleicht noch nicht mal als Trainer, sondern vielleicht auch als Trainierender, also als derjenige, der irgendwie in dieses Training auch reingeworfen wird und gesagt wird, hier, mach mal Reanimation und so. Und der kann dann auf einmal eine Funktion nicht benutzen. Und hier wünschen wir uns natürlich immer, so unterrichten wir es auch, eine vernünftige Familiarisierung auf unsere Geräte oder allgemein auf Simulationsprodukte. Denn wichtig für mich ist, als Teilnehmer immer zu wissen, wo darf ich reinstechen, wo darf ich nicht reinstechen, was muss ich wo anschließen, auf welchen Knopf muss ich drücken, was ist vielleicht eine unerwartete Reaktion, die ich aus der Realität so nicht kenne. Und dasselbe gilt natürlich bei der Arbeit mit Schauspielpatienten. Und ja, Familiarisierung, also das sich vertraut machen, ist entscheidend für jedes praktische Training, dass der Teilnehmer genau weiß, was er hier zu tun und was er zu lassen hat. Was würde dir denn aus, vielleicht auch aus deiner Perspektive noch an Problemen, die manchmal im Trainingsalltag auftreten, im Zusammenhang mit Simulationstechnik einfallen?
Ja, also wenn wir es jetzt auf unsere Systeme beziehen, ist es ganz klar, also wenn man die nutzt, dann ist es natürlich sehr häufig so, dass wir auch Nutzer haben, die halt mit Apple-Produkten nichts am Hut haben. Also es bedeutet, die kennen sich in dem Bereich iPad oder iPhone beziehungsweise iPod Touch auch überhaupt nicht aus. Bedeutet, für die ist alles, was da drauf stattfindet und auch einstellbar ist, ja unbekannt. Das bedeutet, auch die kleinsten Dinge, wie jetzt zum Beispiel sicherzustellen, dass wir im richtigen WLAN-Netzwerk uns befinden, werden schon schwierig. Und wenn man ja sich damit nicht auskennt, ich kenne das auch von meiner Seite aus, dann ist man da auch sehr schnell frustriert und sagt, naja, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, obwohl es wirklich, das muss man sagen, sehr, sehr smart gelöst ist bei Apple, wie man dahin kommt und das umstellen kann. Ja, und das sind dann zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, wo man einfach drauf achten muss und wo man halt auch einfach auch wissen muss, auch als Trainer, alles, was kabellos ist, hat natürlich immer so die Gefahr, dass halt auch ein Verbindungsabbruch stattfindet. Und deswegen müssen wir dann solche Dinge sicherstellen, dass wir im richtigen WLAN-Netzwerk sind, weil so können wir das einfach vermeiden oder so wird es auch vermieden, dass das passiert. Und ja, das ist zum Beispiel, also man wird in der Fliegerei nie, also weil man ja immer gern die Fliegerei auch als Beispiel nimmt, man wird in der Fliegerei nie wireless bzw. kabellose Steuerelemente finden, also die kabellos angesteuert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann Verbindungsabbruch auftritt, ist viel zu hoch, wie dass man das Risiko eingehen möchte, dass da ein Airbus A380 abstürzt, nur weil jetzt die Bluetooth-Verbindung verloren gegangen ist von den zwei Modulen zum Beispiel.
Okay, also habe ich als Trainer auch ein Stück weit die Pflicht, mich mit den Funktionalitäten auseinanderzusetzen, um zum Beispiel auch die Familiarisierung zu machen, aber eben beides. Ne? Ich spreche jetzt mal, das ist natürlich aus Programmiererperspektive nicht ganz richtig, aber von Backend und Frontend des Trainers sozusagen, also das eine, was wir zeigen, das andere, was wir steuern, das ist natürlich in der IT dann nochmal was anderes. Ne? Wenn wir uns das so vorstellen, dass das, was der Teilnehmer sieht, das müssen wir dem erklären. Wir müssen ihm sein Erlebnis erklären und strukturieren als Trainer und gleichzeitig müssen wir natürlich aber ja ein bisschen mehr wissen, was hinter der Bühne passiert. Ne? Wir müssen uns klar werden, da geht der Vorhang hoch, an der Stelle klemmt es vielleicht auch mal. Also auch das kann ja eine Sache sein, die man dann, also falls es mal ein Problem gibt, meldet euch bei uns. Aber es kann ja auch was sein, was sozusagen gar nichts mit der Software zu tun hat, sondern sowas wie, oh doof, ich habe vergessen, das Tablet zu laden. Das bedeutet, jetzt muss ich dran denken, dass ich das direkt nach dem Training reinstecke oder dass ich es jetzt vor dem Szenario einfach, dass ich mich anders positioniere, dass ich es während des Szenarios lade. Das sind ja die kleinen Dinge, an die ich immer wieder denken muss. Und dabei können natürlich Checklisten helfen, aber ich würde auch sagen Vertrautheit. Ne? Also ich arbeite mich ein und ich erlebe dieses Gerät auf verschiedenen Perspektiven und zum Beispiel Apple-Produkte. Eine andere Sache, du hast vorhin auch gesagt, Funktionalitäten von Apple nicht vertraut sind. Und du hast auch von WLAN gesprochen. Eine Sache, die ich manchmal erlebe, ist, dass die Geräte nicht geupdatet sind. Und das gilt auch wieder übergreifend für alle Simulationsprodukte. Da raten wir natürlich immer zu, macht das, macht euch da einen Plan. Habt ihr da eine gute Strategie, die ihr empfehlt? Also insgesamt vielleicht Vogelperspektive, Simulationsprodukte, Updates, Pflege?
Ja, also einen Plan an und für sich haben wir da jetzt nicht, den wir da als Musterlösung rausgeben können. Aber was schon mal wichtig ist, wir haben einen Newsletter, den schicken wir immer dann raus, wenn es zu einem neuen Update kommt. Das bedeutet, eigentlich bekommen alle User, die bei uns auf der Cloud angelegt sind, auch in so einem Fall einen Newsletter zugesendet, wo dann einfach nur die Information drin ist, hallo, wir haben ein neues Update, update doch mal euer System. Natürlich kann es durchaus passieren, dass wenn jetzt beispielsweise nur Geräteadministratoren, also das heißt, die das Gerät irgendwann mal beschafft haben, bei uns in der Cloud angelegt sind, dass die E-Mail irgendwie ins Leere läuft. Also das heißt, bei entsprechenden Verantwortlichen laufen am Tag mehrere 100 Mails unter Umständen auf und dann geht so eine auch gerne mal schnell unter. Das ist auch so ein kleiner Aufruf hier an euch, wenn ihr auch mit dem Gerät regelmäßig arbeitet, dann meldet euch bzw. meldet euch bei unserem Newsletter auf der Homepage an, sodass wir da in der Lage sind, entsprechend euch auch diese Informationen zu teilen. Und dann seid ihr da auch immer up to date. Ganz, ganz wichtig ist aber hier direkt auch mitzuteilen. Wenn wir von Updates sprechen, sprechen wir immer von Updates von unserer Software. Wenn jetzt beispielsweise Apple, das machen die einmal im Jahr, meistens im September, ein neues Betriebssystem rausbringt, dann ist es immer mit Vorsicht zu genießen, weil vor allem in der aktuellen Zeit, Apple entwickelt ganz, ganz viel, die es so ein bisschen mitgekriegt haben. Apple hat jetzt einen eigenen Chip entwickelt und die planen eine Augmented Reality-Brille. Also da kommt ganz, ganz viel. Das heißt, die bereiten ihr Betriebssystem oder ihre Betriebssysteme schon darauf vor. Und da liegt auch eine Architektur dahinter. Und bei der ist es natürlich ganz extrem, dass da halt auch enorme Änderungen stattfinden. Und das beste Beispiel war jetzt, dass von iOS 14 auf iOS 15 im Defibrillator wird ja entsprechend Joule als Energie angegeben, sodass wir da entsprechend ja schocken können. Ne? Es ist eine Energie. Und was Apple gemacht hat, die haben in der Architektur an einer Bibliothek ein bisschen was verändert und haben gesagt, ja, wir packen da noch ein paar Werte mehr mit rein in diese Bibliothek. Und dann war das so, dass das Gerät, das bei uns auf iOS 15 abgedatet wurde, hat dann anstatt Joule Kilokalorien angezeigt. Und dementsprechend waren wir dann überrascht. Also ich denke, man kann Kilokalorien auch mit Sicherheit in Joule umrechnen, nur werden wir nicht mit Kilokalorien defibrillieren. Ja? Also das sind so nur die Kleinigkeiten, die dann halt einfach auffallen, wenn Apple da ein Update rausbringt und ja, einen dann manchmal mit so lustigen Dingen schön überraschen, dass wir dann da so spezielle Dinge mit drin haben. Also das heißt, das ist immer sehr, sehr speziell anzuschauen, beziehungsweise auch, ja, ja, zu berücksichtigen. Solange nur das Problem ist, ist ja alles gut. Wir hatten auch schon mal den Fall, das war damals von iOS 12 auf iOS 13, dass irgendwelche Befehle gesendet wurden, die es vorher gar nicht gab und unsere Software damit nicht umgehen konnte, dann ist die abgestürzt beispielsweise. Ja, auch das haben wir dann relativ schnell beheben können, weil man dann weiß, woran es liegt. Aber wenn man beispielsweise jetzt, wir sind heute im Training und machen heute Morgen noch schnell das Update und also von iOS 12 auf iOS 13 und dann kommt es zu einem Fehler, ist natürlich immer ungünstig. Also das heißt hier gerne immer darauf warten, bis wir dann auch das Go geben, dass wir sagen, jawohl, ihr könnt euch jetzt das neue iOS runterladen, da seid ihr jetzt auf jeden Fall mega safe und alles ist gut. Und das ist natürlich wichtig, dass ihr da nicht irgendwelche Updates macht, also so große Major-Updates wie ein neues Betriebssystem. Das ja, ist sehr, sehr ungünstig und deswegen würde ich es auch nicht empfehlen, das zu tun.
Sehr schön. Also man hat mich jetzt im Hintergrund nicht lachen gehört, weil ich das Mikrofon ausgeschaltet habe, aber das Kilokalorien finde ich ganz gut. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, also ich habe das gerade neulich mal diskutiert, durch Zufall, also passt gerade, dass hinten auf den Lebensmittelpackungen auch immer Joule mit angegeben ist oder Kilojoule mit angegeben ist und Kilokalorien, aber sich das bei uns irgendwie nicht so richtig durchgesetzt hat, weil einfach Kalorien das Ding ist, was in unserer Sprache so eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wissenschaftlich korrekter ist, glaube ich, Joule, weil das eine SI-Einheit ist, habe ich neulich nochmal neu lernen müssen. Ich wusste das schon mal, aber ja, geil. Also das ist sehr schön. Okay, also Updates, unsere Updates, hattest du gesagt, die gehen ja über den App Store, zumindest bei den Produkten, die im App Store sind. Die Updates von Apple mit Vorsicht genießen, weil sich dadurch die Architektur verändern kann und wenn sich die oder das Fundament und dann müssen wir da natürlich auch was anpassen. Und wir hatten darüber gesprochen, was kann man noch machen? Und ich würde ja immer empfehlen, wenn ihr einen größeren Laden habt, also wirklich mehr als zwei Trainer, das ist jetzt mein persönliches Bauchgefühl, kann ich auch gar nicht so für Skillcube sprechen, sondern wirklich für mich aus Erfahrung mit Kunden, mit Freunden, mit Kollegen, sucht euch einen aus, der das als kleinen Geschäftsbereich bekommt. Das kann der MPG-Beauftragte sein, das kann der kann vielleicht auch Simulationstechniker werden, der kann auch Operator werden. Also ihr könnt da verschiedene Funktionen mit dran koppeln. Aber ich erlebe, wenn ich in Schulen bin, erlebe ich häufig Fantastisches, zum Beispiel bei den Berufsfeuerwehren, weil die ein solches System leben. Da gibt es halt einen Ansprechpartner, der hat im Idealfall auch noch einen Vertreter Und der arbeitet sich da ein und der kriegt auch einen Stundenanteil für Wartung und Pflege von Simulationstechnik. Und dann erlebe ich zum Beispiel ganz häufig, da funktionieren die Atemwege der Puppen. Das ist natürlich auch ein Ding, das hat jetzt mit unseren Geräten nichts zu tun, aber das ist wahnsinnig wichtig, ne? Dass ich vor einem Training teste, geht der Atemweg? Kann ich eine Thoraxkompression durchführen? Kann ich eine Entlastungspunktion durchführen? Was auch immer ich in diesem Training machen möchte. Weil nichts ist schlimmer für Teilnehmer, als wenn sie was Richtiges machen, das dann aber nicht klappt. Und ich denen dann sagen muss, ja, oh scheiße, ja, oh Mensch, das geht gerade nicht, aber gilt als gelegt. Muss man manchmal so machen. Es wird immer irgendwas geben, was doof läuft. Aber die gute Vorbereitung erspart uns das eigentlich. Also sucht euch idealerweise einen Ansprechpartner, der fest dafür verantwortlich ist. Das muss auch nicht der sein, der es beschafft hat. Und der kann sich dann einen Termin im Kalender machen und kann dann einmal im Monat gucken, gibt es ein Update? Muss hier irgendwas ausgetauscht werden? Der kann bei jedem Gerät individuell festlegen, wie häufig muss ich die Funktionen testen? Es gibt ja Sachen, da weiß ich, die werden häufig genutzt. Ja, und andersrum, das noch wichtig, ich war das selber mal und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann die Sachen als Verantwortlicher einfach so hingeknallt bekommt. Also versucht auch als Trainer eine Kultur zu entwickeln, in der ihr sozusagen für diesen Verantwortlichen mitdenkt. Also meldet dem ein Problem, meldet dem einen Fehler. Das ist seine Aufgabe, damit umzugehen. Aber stellt ihm keine halb kaputten Geräte ohne Fehlerbeschreibung hin, das wird er nicht lösen können. Und macht Kleinigkeiten auch selber, also ein bisschen was reinigen oder so. Und das ist total wertvoll für die Frustrationsgrenze dieses Menschen. Kennst du noch andere Best-Practice-Beispiele von unseren Kunden, wie sie ihre Medizinprodukte organisieren? Fällt dir da noch was ein? Ich habe jetzt viel gequatscht, ne?
Ja, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben von Kunden, die sich so ganze Rollwagen zurechtgebaut haben, wo Ladevorrichtungen drin sind, die dann auch abschließbar sind, sodass auch nichts geklaut wird. Also wir sprechen hier immer noch von iPads und auch iPod Touchs, die halt entsprechend ja da rumliegen. Die verschwinden halt auch manchmal gerne. Gott sei Dank ist das auch sehr, sehr selten. Es überrascht mich wirklich, dass gerade so kleine Dinge wie zum Beispiel iPod Touch oder so irgendwas wirklich ganz, ganz selten verschwinden. Was man öfters mal hat, sind Ladekabel oder so irgendwas. Ja, aber das sind, ja, sagen wir so Kleinigkeiten im Gegensatz zu dem, was es ansonsten kostet. Ja, und das ist, glaube ich, so eine sinnvolle Lösung, dass man da so Ladestationen hat oder auch in einem Lager halt einen Bereich, wo man die Geräte hinstellt, wo man dann abends weiß, jawohl, wir hängen dir da an den Strom. Und man muss natürlich auch darauf achten, man darf nicht einfach immer blind an den Strom hängen. Wenn die jetzt eine Woche lang am Stromnetz hängen und werden permanent geladen, ist natürlich auch für den Akku nicht so sonderlich gut. Man hat da schon viele Fortschritte gemacht, was das Thema angeht. Aber nichtsdestotrotz sollte man da so ein bisschen darauf achten, dass sie halt nicht dauernd am Strom hängen. Aber ansonsten sind so Ladewegen ganz gut eigentlich, ja.
Ja, vielen Dank. Gut, dann haben wir heute gesprochen ein bisschen über unseren Entwicklungsprozess. Also ihr habt ein paar Fragen, die sehr Skillcube-spezifisch sind, hören können. Vielen Dank an dich, Torben, dass du uns ein bisschen Einblick in deine Abteilung gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Und da ging es unter anderem darum, ja, wie wird eigentlich so ein Produkt entwickelt? Also man schaut an, was ist eigentlich das Gerät? Was will das von einem? Was kann das? Was soll das mit dem Patienten machen? Wie wirkt das im Zusammenspiel mit Patienten? Und ihr seht hier überall Mensch-Maschinen-Schnittstellen. Dann geht es darum, das Ganze in irgendeiner Form in Software zu gießen. Wir nutzen dafür Mac bzw. iOS. Beziehungsweise die Betriebssysteme heißen jetzt anders. Sie heißen iOS und macOS.
iOS, macOS und iPadOS.
Vielen Dank. Und die Programmiersprache ist Swift. Also das bedeutet alles sehr spezifisch. In den Qualitätssicherungsprozess haben wir euch so ein bisschen eingeführt. Und wir haben aber auch gesagt, meldet uns natürlich, das ist unser Qualitätssicherungsprozess, also unabhängig von Apple, meldet uns Auffälligkeiten, Probleme oder auch Wünsche immer gerne zurück. Und dann haben wir versucht, immer mal wieder auch auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, gut, wir wollen nicht nur über unsere Geräte sprechen, sondern wir wollen überlegen, was sind typische Probleme mit Simulationstechnik? Und das ist diese Mensch-Maschinen-Schnittstelle, also die Frage, was will das Gerät von mir, was kann das Gerät von mir? Und ein wesentlicher Faktor ist die Familiarisierung. Also ich muss als Trainer dem Teilnehmer immer wieder erklären, also jedem Teilnehmer auch von Neuem erklären, was kann dieses Gerät, was kann dieses Gerät nicht, wie sehr kann er damit so arbeiten wie in seiner beruflichen Realität, denn wir müssen immer wieder uns klar machen, unser Motto ist, mach es echt, aber uns muss klar sein, wir schaffen eine simulierte Umgebung. Und Simulation ist immer weniger komplex als die Realität. Wenn sie noch komplexer wäre, das ginge ja nicht. Wichtig ist auch, setzt euch mit den Geräten, egal was ihr nutzt, mit den Puppen auseinander und überlegt, was sind hier die typischen Fallstricke? Gibt es einen Akku? Gibt es Verbindungsprobleme? Überlegt euch auch ganz genau, wo kenne ich mich vielleicht noch nicht mit aus? Nehmt diese Erfahrung auch aus dem Training mit. Es kann immer sein, dass ein Training dann auch mal nicht gut läuft, aber nehmt daraus die Erfahrung mit, macht einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess drauf. Und darüber hinaus geht es auch darum zu überlegen, wer ist verantwortlich. Also wenn ihr selber Verantwortung übernehmt, ist das wunderbar. Aber dann ist auch die Frage, wie könnt ihr andere an eurem Wissen teilhaben lassen? Und wir haben eine sehr gute Erfahrung damit gemacht, wenn es einen Ansprechpartner gibt, dieser Ansprechpartner sich einarbeitet, das Team aber auch diesem Ansprechpartner immer zuarbeitet im Sinne von vernünftige Übergaben der Produkte, vernünftige Beschreibungen der Fehler oder Kleinigkeiten selber machen, wie zum Beispiel, na, wenn man ein Ersatzkabel auch benutzen darf oder sowas, dann das selber anbringen oder eine kleine Reinigung selber durchführen. All das, was eben mit dem Verantwortlichen abgesprochen ist. Ja, und zu guter Letzt vielleicht nochmal ein Verweis, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, Torben. Konkret zu unseren Produkten bieten wir auch Online-Schulungen an. Wann finden die denn immer statt?
Genau, wir haben in der Regel immer am letzten Montag des Monats unsere Cube-Serien-Schulung. Und hier geht es dann um das ganze Thema Controller, Monitor, auch wie gehe ich mit Apple-Hardware um. Also das heißt, wo finde ich das WLAN, wie kann ich das löschen und so weiter und so fort. Also für jeden, der daran interessiert ist, gerne jederzeit den letzten Montag im Monat da entsprechend mit reinzuschauen, ist kostenlos und kann bei uns über die Homepage gebucht werden.
Dann sage ich nochmal vielen Dank und ihr habt gehört den Podcast für Sim-Junkies rund um Medizin, Training und Rettungsdienst von SkillCube.